ARD.
SWR Kultur. Forum. 35 Jahre Twin Peaks. Was macht die Kultserie so zeitlos? Am Mikrofon ist Christine Hartauer. Willkommen in Twin Peaks, Bevölkerung 51.201. Das steht auf einem Holzschild am Straßenrand. Zwei weißbedeckte Gipfel sind auf dieses Schild gemalt, die Zwillingsgipfel, also die Twin Peaks. Dieses Schild sieht man im Vorspann der Serie Twin Peaks und dieser Vorspann ist so ikonisch wie die ganze Serie selbst. Mit der verträumten Musik von Angelo Badalamenti und mit den geheimnisvollen Filmbildern von David Lynch. Vor 35 Jahren, am 8. April 1990, da startete Twin Peaks auf dem US-amerikanischen Sender ABC und dieser Moment, diese erste Folge, das war ein Urknall für das Genre der Fernsehserien auf der ganzen Welt. David Lynch und Produzent Mark Frost haben mit Twin Peaks nicht nur einen Fernsehhype geschaffen, sondern eine Serie, die bis heute Kultstatus besitzt und die Vorbild ist für Serien wie Akte X, Breaking Bad oder Mad Men. Vieles von dem, was wir heute bei Netflix und Co. sehen, hat seine Wurzeln bei David Lynch und Mark Frost. Aber was macht die Serie so innovativ und zeitlos? Und warum wird eigentlich so wenig über die dritte Staffel gesprochen, die 25 Jahre nach der Premiere von Twin Peaks auf den Markt gekommen ist? Und was erzählt uns Twin Peaks über das Trump-Amerika von heute? Darüber wollen wir diskutieren hier im Forum bei SWR Kultur und zwar mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, mit dem Journalisten Bert Rebhandl und mit dem Publizisten und Filmkritiker Georg Seeslen. Herr Seeslen, Twin Peaks ist vor 35 Jahren ins Fernsehen gekommen. Wie erinnern Sie sich an damals? Warum war die Serie 1990 in den USA und 1991 in Deutschland so ein Hit?
Also zuerst einmal erinnere ich mich mit Freuden einfach. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass dieser doch ein bisschen seltsame, aber grandiose Filmemacher plötzlich im Mainstream angekommen war. Und da dachte ich, das gibt eine, ja, sowas wie eine kulturelle Revolution. Und tatsächlich ist es ja so, dass in der Kulturgeschichte immer so Sachen passieren. Der Juri Lottmann, der nennt das die semantische Explosion, wo irgendwas geschieht, wo hinterher alles anders ist als vorher. Also Bob Dylan, der plötzlich eine elektrische Gitarre nimmt oder die Beatles, die plötzlich eine Band als Star haben und nicht nur noch den Star plus Band und so weiter. Und das, glaube ich, ist passiert mit der simplen Botschaft, David Lynch macht jetzt Fernsehen. Das war genau dasselbe wie Bob Dylan hat jetzt eine elektrische Gitarre und erweitert damit kolossal seinen ästhetischen Rahmen, stößt aber auch ein paar so richtige Hardliner dann vor den Kopf. Das darf der doch gar nicht. Der darf kein Fernsehen machen, der darf keine elektrische Gitarre nehmen. Und damit hat er gezeigt, dass eigentlich sehr konservative ästhetische Formen durchaus eroberbar sind. Und das hat was Euphorisches an sich gehabt.
Ja, und wie David Lynch das erobert hat, das werden wir hier noch diskutieren. Frau Bronfen, wann haben Sie Twin Peaks zum ersten Mal gesehen und welchen Eindruck hat die Serie damals bei Ihnen hinterlassen?
Also ich habe die Serie das erste Mal gesehen, als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde. Und da ich jetzt eher keine Fernsehzuschauerin bin, kann ich mich daran erinnern, dass mein ganzes Leben in der Zeit, in der die Staffeln liefen, um diese Serie herum organisiert war. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ein Dienstag oder ein Donnerstag war, aber es war völlig klar, um diese Uhrzeit muss ich zu Hause sein. Das ist ja bevor man streamen konnte und aufnehmen wollte man das eigentlich nicht. Also das war wie so ein Alltagsritual. Jede Woche bekomme ich eine Stunde Twin Peaks und das eben von einem Regisseur, den ich schon wegen seiner vorherigen Filme so mochte.
Bert Rebhandl, Twin Peaks ist ja voll mit ikonischen Szenen. Wenn Sie an Twin Peaks denken, was sehen oder hören Sie da?
Ja, für mich ist es so, ich komme aus einer Gemeinde in Oberösterreich, aus einer gebirgigen Gegend. Das heißt, ich kann mich in diese Landschaft, in der Twin Peaks spielt, sehr, sehr gut hineinversetzen und habe deswegen mich eigentlich, glaube ich, als eine Reaktion immer am meisten mit Dale Cooper identifiziert, also mit der Hauptfigur natürlich, mit dem FBI-Agenten, der in dieses Dorf und in diese Kleinstadt kommt. Und ich finde, von den vielen Facetten dieser Serie bis zum Ende eigentlich blieben die vielen Geheimnisse dieser Hauptfigur eines von dem, was mich da dran hielt die ganze Zeit.
Harry, she's dead, wrapped in plastic. Harry, sie ist tot, in Plastik eingewickelt. Mit diesem schockierenden Satz, das ist quasi der erste Satz im Pilotfilm von Twin Peaks. Und diesen Satz, den spricht der Angler Pete Martell aus. Er entdeckt nämlich am frühen Morgen die Leiche von Laura Palmer. Die ist in Plastikfolie eingewickelt ans Flussufer gespült worden. Und der Polizeisheriff Harry und sein Mitarbeiter Andy, die kommen dann sofort zu diesem Fundort zusammen mit einem Arzt. Und diese Szene ist ja für eine Krimiserie sehr ungewöhnlich und ich finde, die steht auch sehr beispielhaft dafür, was den Charme von Twin Peaks ausmacht. Frau Bronfen, können Sie sagen, was diese Szene so ungewöhnlich macht?
Also mich hat an der Szene natürlich vor allem beeindruckt, beziehungsweise ich muss schon sehr eher sagen begeistert. Ich hatte ja ein Buch über schöne tote Frauen in der Literatur und Kunst geschrieben und hier war jetzt das perfekte Beispiel von dem, was mich auch interessierte, weil wir bekommen ja einerseits dieses Foto von Laura Palmer als Prom Queen, wo sie noch strahlend in die Kamera blickt und dann bekommen wir ihre Leiche. Also so zu sagen, diese zwei Seiten. Und das heißt, von Anfang an fragt man sich, wie passt jetzt die Leiche zu diesem Foto? Also nicht nur die Tote zu der Lebendigen, sondern eben auch die offensichtlich gewalttätig umgebrachte junge Frau zu der strahlenden Figur, die scheinbar, und das scheinbar ist ja das Wichtige, die scheinbar so eine Vorzeigemodell von einer Highschool-Studentin war. Und das ist natürlich einerseits schon typisch für die Kriminalliteratur, dass man am Anfang eine Leiche hat und dann versucht herauszufinden, nicht nur wer hat sie umgebracht, sondern wer war sie eigentlich und warum musste gerade sie sterben. Und dennoch, dass man sie sozusagen eingewickelt bekommt, das ist, glaube ich, das Ungewöhnliche.
Es ist ja auch so, dass in dieser Szene der Polizeimitarbeiter Andy anfängt zu weinen. Herr Rebhandel, ist auch das etwas Ungewöhnliches?
Ja, natürlich. Und Andy ist ja ohnehin eine der interessantesten Figuren. Er ist der unwichtigste von den Polizisten in Twin Peaks. Er ist auch so etwas wie ein Einfallspinsel. Er hat eine sehr wichtige Nebenhandlung mit der Büroassistentin Lucy. Und Andy ist vielleicht so etwas wie einer der Stellvertreter des einfachen Publikums von Twin Peaks. Eine Serie, die ja doch eine ganze Menge von anspruchsvollen Manövern vollzieht. Und mit Andy können wir uns identifizieren als jemanden, der da gar nicht mitmachen muss, sondern der vertritt eben die kleinen Leute.
Und er vertritt natürlich auch das Empfindsame. Also Polizisten sollen, wenn sie eine Leiche finden, eigentlich stoisch ihre Arbeit verrichten. Und hier hat man aber jemand, der zuerst einmal menschlich reagiert. Und ich glaube, das ist auch genau, wie es dann bei dem Publikum ankommen soll.
Ich könnte nur noch dazu sagen, dass das von der Inszenierung her gesehen, werden wir da ja schon vorbereitet auf dieses tolle, seltsame Tempo. Und diese Effekte der Verzögerung, die Effekte der Leere, der Blicke, Leere der Handlung, die legt ja noch was ganz was anderes nahe. Nämlich nicht nur, dass die eine Leiche entdeckt haben, unter sehr seltsamen Umständen dort abgelagert worden ist, sondern es gibt zwei andere Lesarten. Nämlich das eine, dass sie das schon erwartet haben, dass da schon das sozusagen in der Luft lag, dass das gefunden wird. Und das andere ist, dass man nie genau unterscheiden kann in dieser Serie, was ist eigentlich realistische Wiedergabe und was ist so eine Art symbolisches Reenactment oder so etwas. Ne? Und von dieser Eingangsszene her haben wir, glaube ich, schon dieses Gefühl, es geht um mehr als um einen Mord. Es geht möglicherweise um den Verlust der Unschuld. Es geht möglicherweise darum, dass eine Stadt ihre Seele ermordet hat oder so etwas, ne?
Genau, dass eine Stadt vielleicht ihre Seele verloren hat, darüber werden wir auch noch diskutieren. Es gibt noch eine Figur, die quasi mit uns nach Twin Peaks reinkommt und sich auf diese Suche macht nach der verlorenen Seele dieser amerikanischen Stadt. Das ist der FBI-Agent Dale Cooper. Er muss mit hinzugezogen werden bei der Aufklärung des Mordes an Laura Palmer. Und Cooper ist eine ganz eigenartige FBI-Figur. Er liebt guten Kaffee, er liebt Kirschkuchen, er wendet tibetanische Traumtechnik bei seinen Ermittlungen an. Gespielt wird dieser Dale Cooper von Kyle MacLachlan und MacLachlan hat schon vorher mit David Lynch zusammengearbeitet, zum Beispiel in dem Kinofilm Blue Velvet. Was für ein Held ist Dale Cooper? Wie hat er auch diese Rolle des Fernseh-Krimi-Detectives revolutioniert und verändert?
Also er ist auf jeden Fall kein Hard-Boiled Detective, wie man ihn aus der Kriminalliteratur, der amerikanischen Kriminalliteratur kennen würde, ich denke jetzt an Marlowe oder Chandler oder Ross MacDonald, hat etwas so Freundliches, Liebevolles, scheinbar Naives. Es sieht auch, das war damals zumindest für mich und meine Freunde so wichtig, es sieht so ein bisschen aus wie jemand aus den 50er Jahren. Also er passt eigentlich vom Look her gar nicht so in die 90er Jahre. Und das macht damit auch so was Retro, fast Nostalgie könnte man sagen, die an ihm festgemacht wird. Der saubere Haarschnitt, ordentliche Kleidung, irgendwie nicht Teil der bereits schon ziemlich kritisch beobachteten FBI wie auch Polizei als Organisation.
Dale Cooper, es gibt einen Moment in der Serie, den ich nie vergessen werde. Es gibt ja diese junge Frau Audrey, die ihm so den Hof macht oder die versucht, ihn zu verführen, worauf er natürlich nicht eingehen kann, aus beruflichen Gründen. Und dann bringt sie ihn einmal doch wirklich in Verlegenheit. Und in dem Moment sieht er aus wie Stan Laurel, wie der Komiker, den wir in Deutschland unter Dick und Doof, der Doofe von Dick und Doof. Und ich glaube, das sagt etwas sehr Wichtiges aus über die Art und Weise, wie Kyle MacLachlan diese Rolle angelegt hat, denn Cooper ist pure of heart, heißt es einmal, also ein reines Herz, ein lauterer junger Mann. Gleichzeitig ist er aber natürlich im Vergleich zu den Leuten aus Twin Peaks ein Intellektueller. Er bringt eine Menge Wissen mit, er bringt eine Menge Reflexionsebenen mit und Wissensvorsprünge, sehr interessant. Er träumt ja sehr viele wichtige Dinge. Das ganze erste Staffel geht es ja auch sehr viel darum, wie können die Experten, die aus der großen, weiten Welt draußen in die kleine Welt von Twin Peaks hineinkommen. Wie können die auf Twin Peaks eingehen? Da gibt es noch eine Nebenfigur, die agiert als ein Streit aus. Aber Cooper ist derjenige, der sich ganz auf Twin Peaks einlassen kann, zumindest einmal in der ersten Staffel.
Also wir hören jetzt schon, Dale Cooper ist ein wirklich sehr eigener, eine eigene Version eines FBI-Agenten, wie David Lynch ihn hier angelegt hat. David Lynch war ja eigentlich als Independent-Regisseur vor Twin Peaks sehr bekannt geworden und jetzt eben wird er zu einem Fernsehserienmacher. Merkt man das auch, dass er als Independent-Regisseur da anders mit den Figuren arbeitet, dass er ihn quasi sie nicht in Schablonen steckt, wie man es vielleicht sonst zu der Zeit in Fernsehserien hatte, sondern dass er ihnen Raum gibt und auch den Schauspielern und Schauspielerinnen während der Dreharbeiten Dinge entstehen zu lassen? Vielleicht Herr Rebhandl?
Ja, ich denke, das ist natürlich der entscheidende Punkt an Twin Peaks. Ich bin auch persönlich, meine Eltern haben sich damals noch Fernsehserien angesehen wie Einsatz in Manhattan oder die Straßen von San Francisco, also klassische amerikanische Krimiware, von der man jederzeit wusste, was man kriegen konnte, was man kriegen würde, wenn man das am Abend eingeschaltet hat. Und als Twin Peaks kam und als Lynch mit den Meriten, die er sich bei Blue Velvet erarbeitet hatte und mit der Freiheit, die er sich dort erarbeitet hatte, zum Fernsehen kam, war die Zeit tatsächlich reif, da mit den Genres oder mit den Formen etwas Neues zu probieren und mit dem Wissen, das er eben vom Kino, wo man Figuren gründlicher entwickeln kann und so weiter, mitgebracht hat, hat er sich gemeinsam mit Mark Frost dann eben daran gemacht, eine vom Ansatz her klassische Fernsehserie komplett auf den Kopf zu stellen.
Herr Rebhandl, Sie haben eben erwähnt, welche Serien zu der Zeit noch liefen. Dieser Fernsehzeit ist Twin Peaks also entstanden, aber warum ist Twin Peaks da auch noch hervorgestochen? Also jetzt, wir haben gerade schon erwähnt, die Figuren sind etwas ungewöhnlich, die Langsamkeit wurde erwähnt, wie die Szenen sich aufbauen, wie viel Zeit sich Lynch lässt, aber vielleicht auch quasi, was Twin Peaks inhaltlich in sich vereint. Warum sticht da diese Serie auch noch hervor?
Ja, die Zeit war reif, denke ich, und es wird auch immer so beschrieben, dass man mit den geläufigen Formeln nicht mehr einfach so weitermachen konnte. Es war ja auch die Zeit, in der Dallas und der Denver Clan diese Seifenoper noch einmal so richtig auf Big Budget gebracht haben, also mit richtig viel Geld noch einmal so in die Vollen gegangen sind. Und das waren aber eben alles Formen, die konventionell waren letztendlich. Und in allen künstlerischen Bereichen, aber auch im kommerziellen Fernsehen, und dahin gehört Twin Peaks ja in das kommerzielle amerikanische Fernsehen mit Werbeunterbrechungen, die müssen wir uns immer dazu denken. Es war vielleicht ein Fenster der Gelegenheit, ja, das Lynch ergriffen hat oder begriffen hat auch zuerst einmal. Und ABC, der Sender, bei dem das lief, hat ja ohnehin nicht immer genau gewusst, was sie dann damit konkret auch anfangen sollten.
Also man könnte auch sagen, was David Lynch als erster macht, das machen ja jetzt viel mehr, ist als jemand, der auch seine Filme eher für ein Arthouse-Publikum gemacht hat oder zumindest von denen besonders genossen wurde, dass er diese Ästhetik auch ins Fernsehen bringt. Also wir hatten schon von der Langsamkeit gesprochen. Manchmal passiert ziemlich lange gar nichts. Die Art, wie das visuell auch produziert wird, ist ungewöhnlich fürs Fernsehen damals gewesen. Es ist ganz klar, das wird natürlich mit zunehmenden Staffeln immer deutlicher, wie sehr David Lynch auch als Künstler denkt, als Zeichner, Malerei. Das sind ja auch seine Referenzpunkte, nicht nur das Kino. Also dass er wie eine ganz neue Bildwelt auch geschafft hat, wie man sie damals so im Fernsehen so noch nicht gesehen hatte.
Ja, und nicht nur eine neue Bildwelt, sondern auch einen neuen Ort erobert hat. Twin Peaks ist ja eine fiktive Stadt und sie liegt in dieser Serie im Bundesstaat Washington, also nicht in der Hauptstadt Washington, sondern im Bundesstaat und zwar im äußersten Nordwesten der USA, an der Grenze zu Kanada, mitten in den Wäldern. Da wachsen lauter Douglas-Tannen, die findet der FBI-Agent Dale Cooper sehr gut riechen, das erwähnt er auch immer wieder. Und in diesem Ort, da gibt es eine Highschool, ein Krankenhaus, ein Diner, eine Kneipe namens Roadhouse, natürlich die Polizeistation, wo Harry und Andy arbeiten, die hatten wir auch schon erwähnt. Das sind so die Örtlichkeiten in Twin Peaks, die Orte, die auch eine wichtige Rolle in der Serie spielen. Was ist Twin Peaks für ein Ort? Herr Seslin, Sie haben einmal gemeint, Twin Peaks sei ein Ort, den man auf seltsame Art nicht verlassen kann. Warum nicht?
Das ist auf jeden Fall mal eine Art Heimat. Ne? Ich glaube, viel von der Wirkung dieser Serie kommt aus der Sehnsucht, man will da immer wieder hin. Das ist zwar schrecklich, was da passiert, aber es ist so intensiv, also vielleicht auch so ein bisschen wie ein Drogentrip oder so etwas, dass man da nicht weg will und nicht weg kann. Solche Orte, die Backwoods-Orte, die haben eine gewisse Tradition in der American Gothic. Also diese Vorstellung, wir erreichen mitten im Wald einen Ort, an dem es irgendwie nicht mehr weitergeht. Eine ganz bizarre Beziehung zwischen der Stadt und dem Wald. Das könnte man als Geist und Seele interpretieren. Aber ganz realistisch gesehen versuchen die Menschen dauernd in diesen Wald reinzukommen und ihn auszubeuten. Nicht umsonst ist ja eins der ersten Bilder, ne, die wir sehen, ein Sägewerk und merken gar nicht, während sie in den Wald hinein versuchen zu kommen und den auch schänden sozusagen, diesen Wald, dass der Wald zurückkehrt und zwar in sie selbst. Also der Wald ist wie der Nietzsche'sche Abgrund, der zurückschaut, wenn man tief hineinschaut.
Also ich glaube, der Begriff American Gothic ist ganz entscheidend. Einerseits dieses Stadt-Wald-Wald ist das außerhalb der sogenannten Zivilisation. Man hat den Wald sozusagen gefällt, um die Stadt zu bauen. Gleichzeitig ist sie an der Peripherie, sie zieht einen auch immer wieder an, weil da das Geheimnisvolle, aber eben auch, und jetzt wäre mir der wichtige Begriff, das Unheimliche sich deutlich macht und von dort aus auch wieder in die Stadt kommt. Das heißt, was für mich Twin Peaks so interessant macht, das ist wie so eine, zuerst hat man das Gefühl, das ist so ein Stück trautes Amerika, was die ganzen 60er, 70er Jahre Umbrüche überlebt hat. Also deswegen nochmal, denkt an die 50er Jahre. Die tragen ja auch teilweise diese Art Kleider. Es scheint so intakt zu sein. Also es ist ja so das traute Heim. Und gleichzeitig ist es der Ort, wo das Unheimliche, was ja eben eigentlich das Vertraute war, so Freud, der diesen Begriff geprägt hat und dann aber verdrängt wurde und deswegen jetzt als Unheimliches wieder auftaucht. Das heißt also, es ist ein Ort, der fast wie so eine Zeitkapsel beides hat. Die Idee eines noch in sich völlig intakten kleinen Dorfes, was von den ganzen Bewegungen außerhalb in Amerika und auch der Welt der 80er, 90er, also eben 80er Jahre, weil es kommt ja 1990 zuerst raus, unberührt bleibt und gleichzeitig die Verdrängungen, die notwendig sind, damit man diese Normalität hat, die dann eben immer wieder durchbrechen. Und das tun sie genau wie in der Schauerliteratur, deshalb American Gothic, tun sie in der Schauerliteratur natürlich oft durch Träume, was nachts passiert, extreme Emotionen, auch Gewaltsamkeiten, Sexualitäten, Drogen und so weiter. Also es ist wie in dem Sinne ganz typisch für eine ganze literarische Gattung, auf die die amerikanische Literatur aufbaut.
Es ist auch eine Auseinandersetzung mit diesem klassischen Motiv der amerikanischen nationalen Repräsentation, dass die Nation die ganze Zeit auf der Suche ist, wo ist unser Land besonders typisch, wo ist eine Kommune besonders amerikanisch. Da wurde immer oft der Mittlere Westen genannt. Und Lynch, das ist jetzt interessant, wählt seinen typischen Ort an der äußersten geografischen Grenze. Also auch der Begriff der Frontier spielt da noch eine Rolle natürlich. Amerika ist das Land, das sich sukzessive nach Westen hin expandiert hat und dabei auch eine Menge Gewalt angerichtet hat oder eine Menge Gewalt sich aufgeladen hat als Schuld. Und an diesem Ort im äußersten Nordwesten, wo Amerika für ihn zu Beginn besonders typisch ist, kommen nun alle diese Dinge wieder an die Oberfläche, die dem entgegenarbeiten. Fast so wie in der Freudschen Topik, könnte man sagen, aus dem Unbewussten, aus dem Verdrängten kommt heraus, was sich nicht unterdrücken lässt.
Wir merken also, dass bei David Lynch in Twin Peaks das Böse, das Unheimliche da sind, aber das Ganze liegt auch immer sehr nah am Schönen und am Lustigen, also eben an Momenten, die sehr menschlich sind, wenn der Polizist Andy weinen muss, wenn Cooper sich Zeit nimmt für ein Stück Kuchen und für einen Kaffee. Also da haben wir wieder das Süße, der Kuchen, und das Bittere, der Kaffee, den er immer schwarz trinkt, ohne Milch, also wirklich sehr dunkel, sehr bitter. Was bedeutet denn dieses direkte Nebeneinander von Süße und Bitternis? Ist es auch das, was Twin Peaks so ganz eigen macht?
Also man kann ja sagen, auch das kommt aus der romantischen Denkwelt, dass eben gerade diese starken Kontraste beide Seiten hervorheben lassen. Also wenn das extrem Schöne auf das extrem Hässliche, das Nostalgische auf das noch Unerwartete oder das, was man sich nicht vorstellen kann, trifft, werden beide Zustände erhalten sozusagen eine Steigerung. Und für mich passt das wieder zusammen. Sind es Twin Peaks, aber die Idee der Doppelung zieht sich ja durch die Serie auf verschiedenste Weise. Nicht nur, weil Dale Cooper irgendwann mal auch dann Doppelgänger bekommt, aber weil die verschiedenen Figuren Doppelgänger voneinander sind und weil das Bewusste ja bis zum gewissen Grad auch eine Doppelung des Unbewussten ist. Also da wird ja auch mit den Kontrasten gearbeitet. Und ich habe immer so das Gefühl, was Lynch ja auch so interessiert, ist, er zeigt uns diese schöne, glatte Oberfläche einer funktionierenden Stadt als Beispiel für den funktionierenden amerikanischen Traum, funktionierende amerikanische Gemeinschaft, funktionierenden amerikanischen Kapitalismus, um dann zu zeigen, aber es gibt immer auch die Kehrseite, also das, was darunter verborgen ist, davon verdrängt wird und was dann wieder aufbricht. Also die schöne Oberfläche und dicht darunter eben das Hässliche, dass jetzt Dale Cooper den starken, bitteren Kaffee mit dem süßen Kirschkuchen zusammen essen kann, kann man dann eben auch als eine Art Metapher dafür sehen, dass diese Sachen unweigerlich miteinander verschränkt sind.
Die dritte Staffel von Twin Peaks The Return, also die Wiederkehr, so heißt diese dritte Staffel, die ist 2017 erschienen. Und die Handlung spielt 25 Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel. Dieses Ende, ja, hat die Fans mit ziemlich vielen Cliffhangern zurückgelassen, das Ende der zweiten Staffel. Wir sehen da nämlich, wie der FBI-Agent Dale Cooper höchstwahrscheinlich von dieser bösen Kraft Bob besetzt ist und eben besetzt von dieser Kraft zurück nach Twin Peaks zurückkehrt. Wir wissen aber nicht, was dann aus ihm wird und wie er damit umgeht. Das erfahren wir dann eben 25 Jahre später in der dritten Staffel. Dort erfahren wir, dass er jetzt eben weiterhin besetzt ist von dieser bösen Kraft und einen bösen Doppelgänger hat. Mr. C heißt der dann. Und diese dritte Staffel, da ist mein Eindruck, die kennen vergleichsweise nur wenig Menschen. Wir haben das ja beschrieben bei der ersten Folge von Twin Peaks vor 35 Jahren, die hatte eine Einschaltquote von 33%. Das waren 35 Millionen Zuschauer, die damals vor den Fernsehern saßen und diese erste Folge gesehen haben. Jetzt, 2017, bei der dritten Staffel, ich habe geguckt im Netz, die Zuschauerzahlen, die lagen zwischen 200 und 300.000. Also die waren viel, viel weniger, viel, viel geringer. Warum gab es so wenig Interesse an der dritten Staffel?
Ja, ich würde sagen, weil die Zeiten sich doch sehr geändert haben. Also die dritte Staffel hat die Leute wahrscheinlich weiterhin in Bann gehalten, die sich noch an ihre ersten Twin Peaks Erfahrungen erinnern konnten. Aber viele andere kannten das ja nicht und guckten sich das auch gar nicht erst an. Und dann denke ich, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass The Return sehr viel radikaler noch ist als die ersten beiden. Das hat ja David Lynch selbst auch gesagt, er sieht das vielmehr so ein, als eine Einheit und vor allem eine Einheit, die gar nicht aufgelöst wird, sondern in der er wiederum sich selbst zitiert. Es ist noch langsamer als die anderen beiden. Man guckt zusammen mit dem jungen Mann in New York auf diesen Glaskasten und wundert sich, wann wird jetzt diese Einstellung endlich aufhören? Wann passiert denn da jetzt etwas? Das heißt, er wird langsamer, aber unsere Zuschauererfahrung wird kürzer. Also wir werden ungeduldiger. Er erinnert aber seinerseits dann viel mehr an so Filmemacherinnen wie Chantal Ackermann und damit auch einfach ans Kunstfilm oder Kunstvideo, wo tatsächlich einfach minutenlang nur Objekte im Raum stehen und man schaut auf diese Objekte. Also heißt, diese Radikalität, glaube ich, passt weniger in die Zeit, in der The Return ausgestrahlt wurde.
Das sind ja 18 Folgen, jede Folge etwa eine Stunde lang. Und das Besondere an dieser dritten Staffel ist, dass diesmal David Lynch bei allen Folgen Regie geführt hat. Bei den ersten beiden Staffeln waren das nur wenige Folgen, bei denen er auch Regie geführt hat. Ich glaube 6 und jetzt eben alle 18. Und ich glaube, David Lynch, er spricht auch nicht gern von dritter Staffel, sondern nennt es lieber ein 18-Stunden-Werk. Also es ist quasi ein 18 Stunden langer David Lynch-Film. Ist Twin Peaks The Return vielleicht auch David Lynch Vermächtnis? Er ist ja Anfang dieses Jahres gestorben, Herr Sieslen.
Also ich denke, dass es auf jeden Fall so eine Anthologie ist. Natürlich ist es eine Radikalisierung, aber es passiert etwas, was die alten Fans von Twin Peaks ihm so übel genommen haben. Es passiert nämlich, dass dieses, was ursprünglich eine komplexe psychedelische Heimat war, zu der man immer wieder zurückkehren konnte, plötzlich nicht mehr da ist. Twin Peaks gibt's nicht mehr. Das ist eigentlich das, was einem da so wehtut. Ne? Deswegen ist die Erzählung ja auch nicht mehr an diesen Ort gebunden, sondern geht quer durch Amerika. Und dieses Empfinden, nicht mal diese brüchige, nicht mal diese gotische Idylle existiert noch, das macht diese dritte Staffel so für viele Menschen so ja fast unerträglich in dieser Radikalität, macht es aber auch indirekt zu einem total stimmigen Spiegel dessen, was mit Amerika passiert ist in diesen 25 Jahren. Wirklich ein Verlust an Heimat.
Genau, Sie hatten es erwähnt, diese dritte Staffel, ich bleibe jetzt einfach beim Begriff dritte Staffel, das ist einfacher als 18-Stunden-Film, die spielt nur noch selten in Twin Peaks. Also es gibt Schauplätze in Las Vegas, South Dakota, Texas und New York. Kann man sagen, dass David Lynch vielleicht mit Twin Peaks auch so einen Traumort verlassen hat? Wir hatten es ja besprochen, dass Twin Peaks mit seinen Wäldern, aber auch mit der Kleidung von Dale Cooper, die irgendwie so an 50er Jahre erinnert, obwohl die Serie doch 1990 ausgestrahlt wird. Also diese ganzen irgendwie die Widersprüche und diese verschiedenen Zeitebenen, die da zusammenkommen, die vielen Träume, die eine Rolle spielen in den ersten beiden Staffeln, kann man sagen, dass David Lynch quasi den Traumort Twin Peaks verlassen hat und sich jetzt eben intensiver mit der amerikanischen Gesellschaft auseinandersetzt, so wie sie damals eben 2015, 16, 17 war und vielleicht auch heute noch ist?
Ja, ich denke, das Prinzip gerade von Twin Peaks The Return, wie ja der genaue Titel der dritten Staffel lautet, ist eigentlich Expansion, würde ich sagen. Deswegen muss man auch den Ort Twin Peaks, den spezifischen Ort, verlassen. Expansion dann auch in eine Richtung, die in der populären Kultur in den letzten 5, 6, 8 Jahren sehr populär geworden ist eben, nämlich dieses Motiv der benachbarten Welten. Das Prinzip des Doppelgängers gilt ja hier nicht nur für Figuren, es gilt ja eigentlich auch für Universen. Die Figuren purzeln durch verschiedene Universen und die Erzählung expandiert ja bis in kosmische Visionen und in alle möglichen Richtungen. Und das ist vielleicht auch das Radikale an dieser dritten Staffel, angelegt schon in der zweiten Staffel, wo man vielleicht zu dieser Publikumsfrage nochmal kurz zurückzukommen, auch schon sehen konnte, in der zweiten Staffel sind viele Leute schon weggebrochen, das Publikum ist sehr stark geschrumpft, da haben viele Leute nicht mehr alles mitmachen wollen und ich denke, wir können Lynch dankbar sein, dass er dann eben mit The Return dieses Prinzip nicht zurückgenommen hat, sondern noch einmal radikalisiert hat. Die dritte Staffel ist noch viel formaler, avantgardistischer, auch selbstreflexiver, aber auch tautologischer, nihilistischer und ins Leere laufend als alles, was er davor gemacht hat. Ein bisschen kann man es vielleicht mit der Entwicklung seiner drei Spielfilme vergleichen, die er in dieser Zwischenzeit ja gemacht hat. Mulholland Drive, Lost Highway und Inland Empire. Da war auch Inland Empire der Film, wo viele Leute dann gesagt haben, das ist jetzt nichts mehr für mich, das ist mir zu opak, da steige ich nicht mehr durch. Und so ähnlich dürfte es vielleicht auch mit der dritten Staffel gewesen sein.
Gleichzeitig, wenn man die The Return als einen kulturellen Seismograph sehen möchte, kann man auch ablesen, wie sehr im 21. Jahrhundert die USA kaum noch ein Zentrum hat. Also wir reden ja sehr viel von der extremen politischen Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern. Aber was damit einhergeht, ist, es gibt kaum noch ein Fernsehen, was alle Leute gucken. Auch ABC hat die Funktion, die es in den 90er Jahren hat, jetzt nicht mehr. Das heißt, Leute sind an verschiedenen Orten, aber diese verschiedenen Orte sind nicht deutlich, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit, miteinander verwoben, sondern jeder ist so auf seinem Track oder wie man heute sagt, in seiner Bubble. Und das ist, was wiederum die verschiedenen Orte oder Schauplätze jetzt in der Serie miteinander verbindet, dass die Menschen so sehr in ihren Fantasiewelten, in ihren Traumwelten eingesponnen sind, dass sie sich auch zum Beispiel nicht an die Vergangenheit erinnern, immer wenn etwas über Laura Palmer oder Del Cooper erzählt wird, sagen verschiedene Figuren, wer ist denn das eigentlich, ich weiß gar nicht, wer die sind. Also das heißt, da ist auch ein Vergessen mit im Spiel oder ein Verlust an Erinnerung. Und dieses Auseinanderfransende nur noch durch eine gewisse Kraft, das wäre jetzt wieder die Kraft des Bösen, das, was da nur durch diese Kraft zusammengehalten wird, könnte man jetzt auch, wenn man wollte, als einen Kommentar zur amerikanischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sehen.
Was vielleicht so auf der formalen Ebene noch dazu gehört, die Möglichkeit, auf diese Zerbrochenheit zu reagieren in der populären Kultur, war ja die Digitalisierung. Und es war die Schaffung dieser Superhelden, Computeranimationen. Und wenn man sich The Return dann anschaut, denkt man, ja, das ist ein Film, der verzichtet ja ganz auf diese Computeranimationen, die durchaus möglich wären. Alles ist quasi analog, alles ist handmade, was damit auch seinen Kunstcharakter nochmal ausstellt, seinen Autorencharakter nochmal ausstellt, aber gleichzeitig eben auch schon das postmoderne Anything Goes konterkariert. Also irgendwo endet da diese große postmoderne Hoffnung, eigentlich alles mit allem verbinden zu können. Und die Aussage von The Return ist dann, nichts ist mit nichts verbunden.
Es gibt eine Szene in dieser dritten Staffel, da schießt jemand durch die Scheiben eines Diners in Twin Peaks dann vor Ort und ein Polizist stürmt hinaus und sieht, dass ein Junge, der ist vielleicht 7 Jahre alt, der hat aus dem Auto seiner Eltern geschossen, weil nämlich das Gewehr im Fußraum lag und der Vater hat es da hingelegt. Und dieser Vater und dieser Junge, die sehen identisch aus. Es ist wirklich auch eine unheimliche Szene. Die tragen beide eine Käppi, eine militärgrüne Cargohose. Sie stehen total lässig ans Auto gelehnt, in derselben Haltung, mit verschränkten Armen neben dem Auto. Lassen sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen von der Panik um sie herum. Auch die Mutter ist völlig außer sich. Und eben Vater und Sohn, die beide offenbar kein Problem damit haben, wenn ein Gewehr im Auto offen rumliegt. Diese dritte Staffel, The Return, die ist ja 2017 erschienen, also in der ersten Amtszeit Donald Trumps. Wie schaut David Lynch auf das Trump-Amerika?
Ich finde, es ist gar nicht so leicht, sich einen Begriff davon zu machen, was Trump-Amerika eigentlich ist. Ein Gedanke, den man vielleicht formulieren könnte, geht in die Richtung, dass unter Trump sich endgültig radikalisiert hat, was sich über viele Jahrzehnte angekündigt hat, nämlich eine Entkoppelung von Common Sense oder gemeinsam geteilter Welt zugunsten eines ziellosen, wie eine Flipperkugel herumschießens in Referenzuniversen oder in Tatsachen, die keine Tatsachen entsprechen, in Lügen, in Verschwörungserzählungen, in wahnwitziger Selbstüberschätzung. Eine Bewegung ohne Sinn und ohne Vermittelbarkeit. Das ist für mich Trump und sein Amerika. Und ich finde, das hat die dritte Staffel, hat The Return mit seiner Dramaturgie geradezu genial abgebildet. Dale Cooper in mehreren Inkarnationen und auch andere Figuren in Reinkarnationen und Umdeutungen bewegen sich eigentlich zwar auf eine große Auflösung zu, aber die Auflösung ist keine Auflösung. Und was bleibt, ist diese sinnlose, hektische Bewegung, die oft sehr langsam natürlich ist, aber insgesamt eben, ja, kommt es ja vor wie eine Flipperkugel.
Also es gibt ja eine Szene, die diese mit dem Jungen, der einfach mit Freude auf ein Diner schießt und die Mutter nicht begreift, dass der das jetzt gerne gemacht hat. Es gibt ja noch eine andere Szene, wo mehrere Figuren vor dem Suburban House der einen Doppelgängerfigur von Dale Cooper, also in dem Moment ist Dale Cooper auch sein Doppelgänger, auf ihn warten. Das ist der FBI, das ist die Mafia und dann ist noch eine dritte Gruppe von Leuten. Und irgendwann mal beginnt ein Shootout, weil ein Mann in das eine Auto hineinfährt und dann schießen sie sich alle gegenseitig tot. Und dann die Überlebenden gucken etwas erstaunt, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Und auf die Frage, was war das jetzt, sagt einer, naja, die Leute sind im Moment unter ziemlich viel Stress. Und ich muss sagen, das war so der Moment, wo ich laut aus mir heraus lachte, weil in der Brutalität hatte das eben auch diese schwarze Komik, Gewaltausübung als Ausdruck für Stressabbau. Und ich denke, die Diskussion um Waffen tragen dürfen oder auch nicht, die in den letzten Jahren ja immer wieder auch den verschiedenen Wahlkämpfe mit beeinflusst hat und die Gewalt, die durch diese irrsinnig freien Gesetze, was Waffenkauf und Tragen bedeutet, diese Lust auf Gewalt, diese Lust auf Schießen, dass man das Recht hat, das zu tun. Das ist der Ausdruck von amerikanischer Freiheit. Das kommt für mich eben auch in der Serie. Es geht jetzt irgendwie gar nicht mehr darum, ich will diesen Menschen umbringen, weil, sondern dass die Willkürlichkeit, mit der dann einfach eben geschossen wird. Und dieses willkürliche Schießen kann man auch nochmal als ein Sinnbild dafür sehen, um das mit der Flipper-Cool aufzugreifen, für so vieles, was jetzt einfach spontan gesagt wird, ohne dass man darüber nachdenkt, warum sagt man das jetzt, welche Konsequenzen hat man das, an wen ist das gerichtet. Und es ist aber auch für mich Ausdruck, und das wäre jetzt auch Teil von dem Amerika, in dem Trump jetzt Präsident ist, dass die Grenze zwischen, was ich alles im Internet sagen kann und die Gewalt, die ich dann tatsächlich im Realen ausübe, diese Grenze ist viel leichter zu überschreiten als auch noch vor 5 Jahren.
Was ja auch auffällt, ist, dass es in The Return sehr viele junge Männerfiguren gibt, die ausgesprochen aggressiv auftreten, die frauenfeindlich sind, die sehr selbstbezogen sind, ihre eigenen Interessen eben auch mit Gewalt durchzusetzen versuchen, die narzisstisch sind. Zeichnet da Lynch eben als amerikanischer Filmemacher, der ja auch schon immer in seinen Filmen das kollektive Unbewusste der US-Gesellschaft erforscht hat, zeichnet er da ein quasi auch jetzt wieder so ein Psychogramm der USA, eben mit Blick auch auf seine Männerfiguren?
Das ist ein interessanter Aspekt, der mir noch gar nicht so bewusst war, aber in der ersten und zweiten Staffel ist es ja doch eigentlich ein Netzwerk von Frauen, von klugen, jungen Frauen, die sich da zusammentun, um verschiedene Dinge zu lösen. Und in der Return ist es tatsächlich viel maskuliner, auch toxisch maskuliner und ja heillos maskulin, würde ich sagen. Und da merkt man vielleicht diese 25 Jahre besonders stark. Also einen Backlash des Patriarchats ist da auf jeden Fall zu erkennen.
Dieser Backlash des Patriarchats, den Sie eben angesprochen haben, jetzt zusammenfassend The Return. David Lynch hat ja mit dieser 18-Stunden-Serie-Film das Fernsehen wieder mal auf links gedreht. Glauben Sie, dass diese Staffel, oder ist sie zu eigen, oder kann auch dies, hat diese Staffel wieder Marken gesetzt, die uns vielleicht auch in der nächsten Zeit in anderen Staffeln, in anderen Serien ja wieder begegnen werden? Oder steht sie doch zu sehr für sich?
Also ich denke, dass da wirklich so was wie ein Point of No Return erreicht ist. Also man hat ja nicht umsonst auch von Nihilismus gesprochen. Und ich würde das auch ein bisschen so sehen wie Bert Rebhandel, dass das tatsächlich dann in Twin Peaks ein Zustand erreicht ist, in dem eigentlich Frauen gar nicht mehr leben können. Das ist so wie eine Urhorde, die gerade den Vater umgebracht hat und jetzt nur noch unter sich kämpft und alles zerstört, was in den Weg kommt. Das ist sozusagen die Todeserklärung, entweder von Amerika oder vielleicht auch von der ganzen Menschheit, wie wir sie kannten. Das heißt also, das könnte jetzt eigentlich nur noch wieder von Null anfangen. Möglicherweise gibt es jetzt dann Serien, die zeigen, wie ganz mühsam soziale Kompetenz, soziale Interaktion erst wieder erlernt werden muss.
Diese Serie Twin Peaks ist also albtraumhaft schrecklich, das haben wir hier besprochen. im Forum bei SWR Kultur, aber sie ist eben auch traumhaft schön. Also mit der Musik von Angelo Badalamenti, mit dem, was die Figuren tragen, mit den Farben in dieser Serie. Und der Traum ist ja auch ein wichtiges Motiv von David Lynch in seinem Werk, also in seinen Filmen, aber auch in seiner Kunst. Er ist ja dieses Jahr gestorben. Was gibt uns David Lynch mit über den Traum und das Träumen, Frau Bronfen?
Ich habe ja gerade ein Buch über Shakespeare und gewisse Motive bei ihm geschrieben und eines dieser Motive war auch der Traum und ich war jetzt doch erstaunt, weil ich noch den Shakespeare im Kopf hatte, wie sehr sich da Ähnlichkeiten zeigen zwischen Träumen in den Shakespeare-Stücken und zwar in ganz unterschiedlichen Stücken und bei David Lynch, nämlich, dass Träume prophetische Kraft haben und es die Frage ist, wie deutet man jetzt den Traum? Also Julius Caesar will ja nun gar nicht den Traum, den seine Frau hat, an den die Deutung, die schreckliche Deutung glauben und lässt sich dann eben eher von Brutus dazu verführen, das ist eigentlich ein positiver Traum. Und dabei hat man aber in der Nacht vorher, und so beschreibt Shakespeare das eben, diese ganzen Traumgeschichten bereits schon am Himmel über Rom gesehen. Und sowas ganz Ähnliches sieht man eben auch bei Lynch. Also es fällt einem natürlich nur auf, wenn man die zwei Sachen nebeneinander hält. Aber wir haben ja immer wieder diese dunklen Punkte, die dann zu so einer Art Sog werden, die dann Figuren nach oben in den Himmel ziehen. Und dieser Sog ist ja auch das, was die Serie selbst entwickelt, wenn man bereit ist, sich auf diese 18 Stunden einzulassen. Und tut man das, tritt man in eine Traumwelt ein. Und da sehe ich eben jetzt auch nochmal so eine Nähe zu dem, was Shakespeare interessiert hat, weil der Traum ist natürlich auch wie das Theater. Das heißt, es ist eine Bühne, in die man eintritt und aus der man dann auch wieder entlassen wird, wenn das Stück zu Ende ist. Und so hier auch die Traumwelt ist eine, die prophetische Kraft hat oder prophetische Mitteilungen hat für Figuren, aber eben auch für uns, die eben einen Sog entwickelt und uns dann wieder rauslässt oder eben auch nicht. Also The Return hört ja auf so eine wirklich wunderbare Weise einfach mit einem Schrei auf. Das kann der Schrei sein, dass man einfach aus dem Traum jetzt erwacht ist. Es kann aber auch einfach ein Schrei im Traum sein, weil die Figur ja eine geisterhafte andere Figur sie rufen hört.
Herr Rebhandl, der Traum bei David Lynch und das Träumen. Was nehmen wir daraus mit?
Ja, ich finde, wie ich es eh schon angedeutet habe, für unsere gegenwärtige Gesellschaft, gerade von Amerika her gesehen, sind Wahrheitsfragen das alles Entscheidende. Wir müssen wieder einen Weg finden, dass wir darüber sprechen können, dass wir sagen, wenn wir von etwas sprechen, meinen wir gemeinsam dasselbe oder nicht. Und normalerweise würde man dann sagen, wenn das so auf dem Spiel steht, wenn also unser Verständnis von Wahrheit, von Tatsachen so kontrovers geworden ist, dann müsste man eigentlich Ästhetiken des Realismus wieder stark bevorzugen. Man müsste also Filme forcieren und das geschieht auch, in denen die Kamera einfach das zeigt, was ist. Ja. Und bei Lynch sehen wir aber, und das finde ich entscheidend, ja, dass auch Wahrheit erreichbar ist, indem man das, was man wahrnimmt, entstellt, indem man eben mit der schöpferischen Entstellung des Traums an die Tatsachen herangeht. Und da kommt man ebenso zur Wahrheit. Und ich finde, dass Lynch diese Position auch gegen die Postmoderne, von der man oft sagt, sie hätte diese Wahrheitsrelationen komplett entkoppelt. Ja. Ich denke, mit Lynch kommen wir auch über diesen Umweg der Postmoderne eben doch zu Wahrheiten. Und das begeistert mich bis heute. Und ich denke auch, das wird dem Korpus dieser drei Staffeln weitere Aufmerksamkeit bringen.
Herr Sieslan?
Es gibt ja so ein Schlüsselwort von David Lynch selber. Er sagt ja, er möchte die Sache von innen ansehen. Das ist im Grunde genommen ja auch ein wissenschaftliches Projekt, könnte man sagen. Ne? Diese analoge Weltordnung, die möglicherweise sogar auch eine hierarchisch-patriarchalische Ordnung ist, wo wir sagen, das ist die Wirklichkeit und das ist der Traum, die ist ja längst nicht mehr verlässlich. Die ist nicht nur deswegen nicht mehr verlässlich, weil die Trumpisten sie kaputt machen, sondern sie wird ja auch von innen sozusagen aufgelöst durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten, sich eine eigene Welt zu schaffen und dieses Instrument vielleicht zu sagen, ich bin in einem chaotischen, emotional ständig mich überfordernden System gefangen, aber ich muss trotzdem dort eine Haltung finden. Egal, ob ich noch eine verlässliche Wirklichkeit, eine verlässliche Wahrheit, ein verlässliches Common Sense, ein verlässliches Gesetz und so weiter habe, muss ich trotzdem weiter danach suchen, eine Haltung zu diesen Dingen zu haben. Ich kann es mit einem Wort einfach nur Tapferkeit nennen. Und vielleicht ist das so das, was David Lynch uns hinterlässt, eine ästhetische Tapferkeit.
35 Jahre alt wird die Kurzserie Twin Peaks. Was macht sie so zeitlos? Darüber haben wir hier im Forum bei SWR Kultur diskutiert, und zwar mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, mit dem Filmjournalisten Bert Rebhandl und dem Filmkritiker und Autor Georg Seslen. Ich danke Ihnen für die Diskussion, und am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.